Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Der Podcast.
Im Laufe des Tages war es vielleicht eine Handvoll Leute, die bei uns hier auf der Terrasse in der Redaktion geraucht haben. Bei ungefähr am Tag, sagen wir mal, 50 Leuten, die hier arbeiten. Dazu muss man vielleicht sagen, bei uns in Köln hat es mehr oder weniger den ganzen Tag geregnet und gehagelt. Wie viele Leute kennt ihr denn eigentlich noch, die rauchen? Ich habe eigentlich das Gefühl gehabt, wir werden bei uns immer weniger. Dabei sind wir eigentlich eine relativ interessante Zielgruppe. Denn die alten Raucher sterben ja irgendwann weg. Also braucht die Tabakindustrie das, was sie Ersatzraucher nennt, so Menschen wie uns. Und warum auch nicht? Wer raucht, ist ja frei. Also früher so Cowboy-frei. Heute gehört uns nicht nur der Wilde Westen, sondern die ganze Welt. Wenn wir rauchen, ja, das will uns die Werbung wenigstens sagen, da braucht es vielleicht ein bisschen Gegenwehr und Aufklärung. Laura Grähn hat Unfair Tobacco mit ins Leben gerufen, ist heute Abend zu Gast. Du sagst selbst, du bist Aktivistin, Autorin, Campaignerin, wie sagt man?
Campaignerin.
Campaignerin. Jemals geraucht?
Nee.
Wie nee?
Ich hätte es nie vertragen. Ich habe schon den Passivrauch immer nicht vertragen. Und ich bin froh, dass ich schon einfach als Kind schon immer darauf reagiert habe, weil sonst hätte ich vielleicht angefangen und dann wäre ich vielleicht am Ende süchtig geworden.
Und auch nie der Sozialdruck so groß, zumindest mal einmal probieren?
Sozialdruck war groß, aber...
Hast widerstanden.
Genau.
Laura Grähn hat widerstanden, ist die Rauchmelderin und heute Abend zu Gast bei mir. Schön, dass du da bist.
Die Radio Wissen.
Die Rauchmelderin haben wir die Sendung genannt und das ist Laura Grähn. Laura, am Anfang ist das immer so, es gibt für unsere Gäste immer einen Umschlag, in dem geheime Sachen drinstehen und zwar drei Aktivitäten, von denen ich auch noch nicht weiß, was es ist. Und deine Aufgabe wird es jetzt sein, dich für eine dieser Aktivitäten zu entscheiden und im Zweifelsfall müsstest du mich überzeugen, die mitzumachen. Das Gute daran ist, es ist ein reines Gedankenexperiment, also wir müssen es nicht wirklich tun, aber wir müssten darüber debattieren, was wir gerne tun würden.
Okay.
Bereit? Warte, ich entfalte mal, da bin ich immer sehr geschickt drin. Redakteurin Julia schreibt, hi, hier kommen drei Vorschläge für Aktivitäten mit Laura Grähn. Erstens, im Kanu über die Saale bis nach Halle paddeln, einmal rauf auf den Roten Turm, Klammer auf, Achtung, der Aufstieg ist für Menschen mit Platzangst nicht zu empfehlen, Klammer zu, und abends abhotten in der Schorre. Was sagt ihr das?
Ja, finde ich alles gut, bis auf abends abrocken, nee.
Abhotten.
Was auch immer das sein soll.
Muss Julia nochmal fragen.
In der Schorre? Aber das ist nicht so mein Ding, nee. Also in der Schorre war ich auch nie.
Was ist das?
Das ist so eine Party-Location.
Okay.
Und also uninteressant. Alles andere total
jetzt super.
Jetzt
habe ich mich geoutet, als dass ich Halle an der Saale nicht so gut kenne wie andere. Okay. Okay.
Aber also ich meine, du müsstest es natürlich auch noch mitmachen, ne? Also Kanufahren und
das stimmt, ich überlege
den
gerade
Roten Turm rauf. Also finde ich super.
Wie ist Platzangst bei dir? Kommst du da rauf mit Platzangst oder ist ein Problem?
Überhaupt kein Problem.
Ja, so enge Räume. Ich denke gerade so an
so Wendeltreppen?
Ja, genau. Lass uns mal auf zweitens gucken. Zweitens, Wüstentour von Abu Dhabi nach Al Ain. Das ist eine Oasenstadt an der Grenze zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Oman.
Ja, super, wenn es einen guten Guide gibt. Also
was
so,
macht einen guten Guide aus?
Also ich habe eine Wüstentour gemacht. Ich war letztes Jahr da, aber das war eine ganz kurze Tour. Das war so eine Nachmittag-Tour. Und es war furchtbar.
Warum?
Ich wollte die Wüste sehen und ich wollte eigentlich am liebsten auch, dass mir jemand irgendwie so die, also in Anführungsstrichen, die Natur der Wüste zeigt. Weil da gibt es ja auch irgendwelche Pflanzen und Tiere oder so. Und die Guides hatten aber nur einfach einen guten Jeep und hatten Spaß daran, halt Dünen rauf und runter zu
düsen.
Das hat mir A, nicht viel Spaß gemacht, weil mir echt übel geworden ist. Und B, das, was eigentlich noch viel blöder war, es war einfach ultra langweilig. Also das würde ich, aber mit einem richtig guten Guide, ja, gerne.
Okay.
Super.
Okay, jetzt steht hier keine Dauer dabei. Irgendwann weiß ich bei mir so, boah, die ganze Zeit in kleinen, engen Zelten. Und nachts wird es in so einer Wüste auch sehr kalt, habe ich mal gelesen.
Ja, man muss natürlich die richtigen Klamotten und so dabei haben. Ne?
Oder drittens, Besuch einer Tabakplantage auf Kuba.
Interessant. Ja, würde ich gerne.
Kannst du dir mal die Arbeitsbedingungen angucken, bevor da die Amerikaner einfallen?
Naja, aber die sind ja schon eingefallen, ja, die Amerikaner. Aber ich meine, die Firmen sind vielleicht noch nicht ganz angekommen, zumindest in die Tabakfirmen in Kuba. Bin ich mir jetzt nicht sicher, aber es wäre bestimmt interessant. Aber dann bitte ohne eine Firmenführung. Also schon so lieber von einem Gewerkschafter geführt.
Nee, von dem Leiter der Pressestelle, der zeigt, was für einen tollen Job die Firma, da, wenn Sie hier mal kurz schauen wollen.
Ja, da kann man dann auch wirklich schöne Touren machen und dann am Ende nach Hause gehen und sagen, es ist eigentlich alles total super auf den
Tabakplantagen. Vielleicht gibt es auch ein ansprechendes Abendprogramm dann dazu.
Ja, bestimmt.
Ja, mit Verköstigung und so. Wenn du dich entscheiden müsstest, über die Saale bis nach Halle. Halle hat für dich, das wollte ich vorhin noch fragen, eine Bedeutung, Heimatstadt oder gibt es einen Bezug zu Halle?
Ich habe 10 Jahre in Halle gelebt. Ah. Ich habe in Halle studiert, an einer super Universität für das Fach, das ich studiert habe. Wirklich kann ich sehr empfehlen, ja. Bin da sehr gut gefördert worden. Ich habe in Halle sehr gerne gelebt. Halle ist eine tolle Stadt, richtige Größe, viel, viel Kultur und viel junge Kultur. Und naja, jetzt bin ich halt wieder nach Berlin gezogen. Aber also hat schon so eine Bedeutung für mich.
Okay. Also wenn du dich entscheiden müsstest, Kanupaddeln mit rotem Turm, die Wüstentour von Abu Dhabi aus oder der Besuch einer Tabakplantage auf Kuba?
Das ist echt schwierig, also so zwischen 2 und 3 finde ich schwierig. Also die Wüstentour, das wäre eher so eine private Beschäftigung, was ich wirklich selten mache. Also ich reise selten, wenn ich mal also so privat
ist
unterwegs
meistens
bin.
Meistens nicht.
Das fände ich aber sehr schön, sehr spannend. Man müsste natürlich dich noch überreden, mitzumachen.
Mach ich mit, ja.
Und die Tabakplantage, die ist, also ich meine, wenn das mir jemand sponsert, so eine Reise, das fände ich schon, also das fände ich genial. Also das ist immer ziemlich schwierig, Geld zusammenzukriegen für solche Forschungsreisen. Also das fände ich schon sehr spannend. Und auf Kuba war ich noch nie und soll einfach total schön sein.
Ich würde beides mitmachen. Wofür würdest du dich entscheiden?
Vielleicht mal für Privatleben. Ich nehme die Wüste.
Laura Grähn ist die Rauchmelderin und heute Abend zu Gast in der Radio Wissen. Eine Stunde Talk. 568 mal 365 sind 2073,20 und das Ganze in Euro. Damit wäre so ein Urlaub auch schon mal bezahlt. Oder anders ausgedrückt, wenn ihr eine Schachtel pro Tag raucht, das kostet nämlich 5,68 Euro, ist euch genau das so viel wert. 5,68 Euro hat 2015 eine Schachtel Marlboro in Deutschland gekostet mit 20 Zigaretten. Das kann man unter anderem auf den Seiten des Bundesamtes für Statistik nachlesen. Weltweit, weiß man, konsumieren mehr als 1 Milliarde Menschen Tabak. Die meisten rauchen eben. Laura Grähn, die Rauchmelderin. Laura, hier machen wir die Schachtel auf und sehen nur die Zigarette. Welchen Weg hat denn der Tabak dann schon hinter sich, wenn wir damit mal anfangen?
Der ist dann schon ziemlich weit gereist. Also das beginnt in der Regel in den Ländern des Südens, also sowas, so Länder in Afrika, Lateinamerika, Asien. Auf einer Tabakplantage oder auf dem Feld eines Kleinbauern. Dann reist der in eine Weiterverarbeitungsfabrik, wo er fermentiert wird, sodass er haltbarer gemacht worden ist. Und von dort wird er quer durch die Lande, durch die Welt, in der Regel per Schiff transportiert. Importiert zum Beispiel nach Deutschland. Deutschland ist einer der größten Importeure von Rohtabak. Okay. Dann aber auch wieder exportiert aus Deutschland in andere Länder, auch als Rohtabak oder einfach in Zigaretten umgewandelt. Deutschland übrigens der größte Zigarettenexporteur der Welt.
Ist das so?
Okay. Ist tatsächlich so. Dadurch haben wir natürlich, wir brauchen viel Rohtabak. Wir produzieren daraus die Zigaretten, dann exportieren wir sie wieder. Oder sie werden halt hier dann auch gleich konsumiert und dann haben wir die Zigarette in der Hand.
Jetzt sagst du südliche Länder, da ist der Verdacht immer sehr nahe und das steht ja auch in deinem Blog, ist es nicht, wie nennst du das, Homepage-Blog, was sagst du selbst? Das ist ja beide so eine Mischform.
Webseite?
Ja, auch wieder wahr. Ne? Also for Changemakers, du engagierst dich sowohl in dem Bereich und das ist dann nah auch an, sagen wir mal, sowas wie Menschenrechtsbewegung und so dran. Das hat was mit den Arbeitsbedingungen dann unter anderem in den Ländern zu tun, vermute ich.
Genau, also das wo meine eigentliche Arbeit, meine Expertise liegt, ist tatsächlich die Menschenrechtsverletzungen, die durch die Tabakindustrie in den Ländern des Südens stattfinden.
Kannst du das am Beispiel mal erläutern, damit man so einen Eindruck bekommt, wie die Arbeitsbedingungen sind?
Zum Beispiel Malawi, da habe ich selber Forschung gemacht, da war ich selber auf Plantagen unterwegs, habe Interviews gemacht mit Tabakarbeitern und auch mit Kleinbauern. Diese Tabakarbeiter auf Plantagen, die werden rekrutiert als eine ganze Familie. Und da kann man sich dann auch gleich wieder denken, die Kinder arbeiten mit.
Gibt's also.
Also allein auf diesen Tabakplantagen in Malawi, und das ist ein kleines Land, 15 Millionen Einwohner, alleine dort arbeiten 78.000 Kinder.
Okay.
So, da fängt es an, das ist die Kinderarbeit. Die Familien bekommen Nahrungsmittel durch ihren Großgrundbesitzer zur Verfügung gestellt. Sie bekommen auch eine Hütte oder sowas Ähnliches. Meistens ist es eher sowas Ähnliches wie eine Hütte zur Verfügung gestellt. Sie bekommen, wenn sie Glück haben, irgendwie einen Brunnen auf der Plantage. Und dann bekommen sie Düngemittel, Saatgut, alles, was sie für den Tabakanbau brauchen und ein kleines Stückchen Land, auf dem sie das anbauen sollen. Am Ende der ganzen Anbausaison verkaufen sie das wieder an ihren Großgrundbesitzer. Und der zieht dann alles ab, was er vorher investiert hat in sie. Also zum Beispiel Essen, Trinkwasser, Düngemittel und so weiter. Und die Großgrundbesitzer, die wissen vorher schon, okay, wir machen die Preise für Düngemittel und so weiter, wir übertreiben die. Sodass sie am Ende halt sehr viel abziehen können von dem, was sie den Arbeitern zahlen.
Und dadurch ihre eigene Gewinnmarge
zahlen.
Sozusagen herstellen.
Genau, das ist so die erste Stufe dieser Menschenrechtsverletzungen, die da stattfindet. Und dann muss man aber mitbedenken, dass diese Großgrundbesitzer jetzt es auch nicht unbedingt aus reinem Vergnügen machen. Das haben die vielleicht zum Teil auch schon mal gemacht, so vor 20 Jahren oder so. Inzwischen, seit der Tabakmarkt in Malawi auch liberalisiert worden ist, hat was mit der Demokratisierung zu tun. Inzwischen machen die das nicht mehr unbedingt nur aus Vergnügen, sondern weil die Tabakpreise, die die internationalen Konzerne zahlen, so extrem niedrig sind, dass man einfach keine Arbeiter bezahlen kann. Und das führt dann dazu, das wird immer weiter runter durchgereicht. Und das führt dazu, dass Leute auf diesen Plantagen nur noch eine Mahlzeit am Tag bekommen, dass sie kein sauberes Trinkwasser haben, dass Kinder dazu gezwungen werden, mitzuarbeiten. Alles Menschenrechtsverletzungen.
Jetzt sehen wir, also ich habe nachgeguckt hier bei den Seiten des Bundesamtes für Statistik, kann man nachlesen, dieselbe Packung, die bei uns 5,68 kostet, glaube ich, in der Schweiz halt 7 Euro umgerechnet. Bei 5,68 und 20 Zigaretten müsste man noch meinen, ist insgesamt genug Gewinnspanne überall mit drin, dass da für alle was abfällt. Das ist aber nicht so, höre ich daraus.
Also ich meine, man muss natürlich dazu sagen, und die Tabakindustrie betont das auch immer wieder, dass in diesem Preis ja auch viel Tabaksteuern drin sind. Aber eigentlich würde es wahrscheinlich schon zu einer wesentlichen Verbesserung führen, wenn man einfach den Preis für den Rohtabak verdoppelt oder verdreifacht. Und das macht den geringsten Anteil in so einer Zigarette aus. Also das sind vielleicht 10% oder weniger als von diesem ganzen Preis der Zigarette.
Kannst du einen Eindruck davon vermitteln, wenn man diese Schachtelpackung nimmt, wie sich dieser Preis eigentlich zusammensetzt? Also ist das transparent, dass man sagt, da ist eigentlich so viel, was weiß ich, an Steuer drauf, das ist die Gewinnmarge. Kann man sowas sagen oder sind das eher Zahlen, die gar nicht transparent sind?
Es gibt da irgendwie Schätzungen zu, aber es ist eigentlich nicht transparent. Also man kann natürlich die Steuern, die kann man sehen. Also das ist gesetzlich festgelegt und dann kann man das auch nachschlagen und dann kann man das sehen. Alles andere ist ziemlich schwer nachzuvollziehen. Gerade weil auch die Zusammensetzung der Zigaretten selbst, also der Tabak, woher kommt der Tabak, welche Tabakmischung ist das und so weiter, das ist überhaupt nicht nachvollziehbar. Also man weiß eigentlich nicht, was für ein Tabak in welcher Zigarette ist. Und dadurch kann man es überhaupt nicht mehr entscheiden.
Jetzt habe ich gelesen, bei dir, du hast diese Studie im vergangenen Jahr veröffentlicht, die heißt Strategien der Tabakindustrie. Da sagst du, dass sich 6 große Konzerne 80% des Weltmarktes teilen. Und du nennst auch mal eine Zahl und sagst, diese Konzerne machen ungefähr im Jahr 44 Milliarden US-Dollar Gewinn. Also nicht Umsatz, sondern Gewinn. Ist das so, dass die sich den Weltmarkt eingeteilt haben und quasi Monopolisten sind? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nee, ich würde schon sagen, die sind eher schon Konkurrenten, obwohl man das in vielen Ländern sehen kann, dass es immer einen Marktführer gibt und der sich auch ziemlich gut hält. Außer China. China ist so ein Einzel-Sonderfall. Da gibt es tatsächlich ein Staatsmonopol. Also es gibt den großen chinesischen Tabakkonzern und der kontrolliert dort auch den Markt. Und der zahlt auch seine Gewinne an den chinesischen Staat. Das führt auch zu ganz absurden Situationen, wo natürlich auch dieser Konzern gar keine Lobbyarbeit machen muss, um irgendwie Tabakkontrolle zu verhindern, weil er gleichzeitig auch die Behörde ist, die Tabakkontrolle organisiert.
Sich selbst kontrollieren ist immer schön.
Genau, das ist ganz wunderbar organisiert für die Tabakindustrie in China. Aber außer dort, es gibt eigentlich nicht so eine Monopolstellung. Die sind durchaus auch Konkurrenten, obwohl sie an vielen Stellen auch zusammenarbeiten.
Jetzt gibt's ja immer so im Hinterkopf, habe ich, was weiß ich, Philip Morris ist für mich immer so der präsenteste Konzern gewesen. Das ist auch einer der Global Player. Über welche anderen reden wir noch? Was sind das für Unternehmen?
Also Philip Morris, ja klar, den kennt fast jeder. Dann gibt es noch British American Tobacco, es gibt Imperial Tobacco und Japan Tobacco. Um mal so eine Kategorien zu nennen, also Philip Morris, ich will jetzt keine Markenwerbung machen, aber damit man es so ein bisschen einordnen kann, ne? Philip Morris Marlboro. Marlboro ist die am meisten verkaufte Zigarettenmarke weltweit. Nimmt man mal den chinesischen Markt raus. So, die sind wirklich ein Sonderfall und China ist eine riesige Bevölkerung. British American Tobacco, sowas wie Pall Mall, Lucky Strike, Japan Tobacco, Camel. Imperial hat hier in Deutschland, also Remsmar gehört dazu, was in Deutschland relativ weit verbreitet, also bekannt ist. Das sind so die Konzerne, die
jedes Jahr 40 Milliarden US-Dollar Gewinn machen. Eine Stunde Talk, Laura Grähn. Du hast im vergangenen Jahr die Studie veröffentlicht, Strategien der Tabakindustrie für Unfair Tobacco. Ist eine NGO, die du mit ins Leben gerufen hast. Und darin beschreibst du unter anderem das, was du unlautere Geschäftspraktiken der großen Tabakkonzerne nennst. Hast du mal ein Beispiel dafür?
Da gibt es ganz schön viele Beispiele. Fangen wir mal an mit der Werbung, Tabakwerbung. Hattest du am Anfang ja auch angesprochen, irgendwie gibt es eigentlich noch so viele Raucher so in unserer Altersstufe und nehmen wir überhaupt Werbung wirklich wahr? Nee, wir sind ja auch nicht die Zielgruppe. Also so die Leute so oben, so in meinem Alter, so um die 30 oder so, wir sind nicht die Zielgruppe für Tabakwerbung.
Nicht?
Die Zielgruppe für Tabakwerbung ist halb so alt.
Weil das was mit Sozialisierung zu tun hat, oder?
Das hat was damit zu tun, dass Studien zeigen, dass wer mit 18 nicht angefangen hat zu rauchen, es höchstwahrscheinlich auch nicht tun wird in seinem ganzen Leben. Und dass Studien zeigen, wer im jugendlichen Alter angefangen hat zu rauchen, der wird vermutlich auch wesentlich länger rauchen und wesentlich größere Schwierigkeiten haben, damit wieder aufzuhören.
Jetzt ist es ja so, dass sich Werbung ja am besten gar nicht erst recht für Tabak an Jugendliche wenden darf.
Ja, das sagt die Tabakindustrie ja auch von sich selbst, dass sie das auch nicht als Zielgruppe irgendwie hätten und sie achten darauf, dass zum Beispiel nur erwachsene Models zu sehen sind und so weiter. Und das Spannende daran ist, dass Philip Morris Anfang der 90er Jahre mal eine Forschung in Auftrag gegeben hat, wie sprechen wir am besten Jugendliche an, und dabei herausgefunden hat, dass das super funktioniert, indem man das Produkt als nur für Erwachsene verkauft.
Weil das dann sexy ist, also im Sinne von als 15-, 16-Jähriger will ich ja erwachsen sein und ernst genommen werden und deshalb springe ich drauf an?
Ja, genau. Also es hat was mit Initiationsriten zu tun, mit Erwachsen sein wollen zu tun. Es hat auch was mit Abenteuerlust und Risiken zu tun. Und als Jugendlicher darf man die ja alle noch nicht eingehen. Also wir sind ja so beschützend für unsere Jugendlichen und für die Kinder da, dass das eigentlich nicht vorgesehen ist. Und wenn man Zigaretten jetzt so darstellt, dass sie ein Risiko sind und sind nur für Erwachsene, und das steht zum Teil auch auf den Packungen drauf, nur für Erwachsene, dann funktioniert das total super, um Jugendliche anzusprechen.
Weil tatsächlich diesen alten, ohne da jetzt Werbung machen zu wollen, Marlboro Cowboy, den kennen wir ja noch von früher. Und diese neuere Kampagne macht ja tatsächlich, was weiß ich, Extremsportarten sexy. Da wird ein Dart auf eine Amerika- und Weltkarte geworfen nach dem Motto, wo ich überall sein kann und, weiß ich nicht, Quad fahren kann. Also alle diese Dinge, die eben sexy, aber vielleicht eben noch nicht erlaubt sind für mich in dem Alter.
Genau, also auch Mutproben, Sportarten, die irgendwie auch zum Teil gefährlich sind, zum Beispiel Parkour, eine Sportart, die auch vor allem unter sozial benachteiligten Jugendlichen weit verbreitet ist. Das ist so eine Sportart, wo im Grunde genommen die Stadt erkundet werden soll, aber also zum Beispiel auf direktem Weg. Also nicht, dass ich irgendwie die Straßen entlang laufe und dann muss ich um die Ecke oder so, sondern ich nehme den Weg über die Gebäude, über die Zäune und so weiter. Das ist zum Teil ziemlich gefährlich, hat aber auch viel mit Disziplin zu tun. Und so. Ist eine interessante Sportart und Philip Morris hat sich auch diese Sportart rausgegriffen, um zum Beispiel Werbefilme damit zu machen für diese Marke Marlboro, die sie da irgendwie einen riesen Imagewechsel vom Cowboy weg gemacht
haben. Aber wäre es dann nicht einfacher, weil das verstehe ich nicht. Jetzt kann man diese, man sieht den Werbespot und man sieht, was für ein Muster dahinter steckt. Das ist ja jetzt auch kein Hexenwerk. Warum geht dann die Tabakindustrie nicht her und sagt, ja, mein Gott, das ist auch die Idee dahinter, die Jugendlichen anzusprechen und so machen wir es halt und gut ist. Man könnte ja transparent mit dieser Information umgehen.
Also das würden sie dann sich doch nicht trauen. Also manchmal lügen die einem dann schon so offensichtlich ins Gesicht oder manchmal bringen sie auch so Sprüche, sowas wie Frauen würden sich vielleicht freuen, wenn ihre Kinder kleiner sind bei der Geburt, was zum Beispiel durch Zigarettenkonsum passieren kann. Also sowas, solche öffentlichen Äußerungen gibt es zum Teil auch und das löst dann immer einen Aufschrei aus. Aber das würde die Zigarettenindustrie sich nicht trauen. Selbst in Deutschland nicht, wo Tabakwerbung eine Riesendiskussion ist und auch jetzt schon wieder verschoben worden ist auf 2020.
Aber wir dürfen doch in Deutschland, wenn ich das richtig weiß, momentan gibt es noch Plakatwerbung in Deutschland und es ist eines der ganz wenigen Staaten überhaupt in der EU.
Ja, also außer uns nur noch Bulgarien.
Ja, es sagt doch auch was. Sagt doch auch was aus. Also ohne jetzt gegen Bulgarien da.
Wobei aber die Plakatwerbung vielleicht gar nicht unbedingt das größte Problem ist. Also wenn wir jetzt wird in Deutschland darüber diskutiert, 2020 dann die Plakatwerbung zu verbieten. Aber eigentlich, deswegen sagen mir auch immer so viele Leute, sie sehen gar nicht mehr so viel Tabakwerbung. Eigentlich wird viel mehr Werbung darüber gemacht, dass Konzerte gesponsert werden, Sportveranstaltungen gesponsert werden, dass Zigaretten über das Internet frei verfügbar gemacht werden, also so Probepackungen verschickt werden. Das ist eigentlich der große Teil, den die Tabakindustrie nutzt, um gerade junge Leute anzusprechen. Klar, Konzerte, Partys.
Jetzt ist das ein Teil, sagen wir mal, PR-Strategie, Öffentlichkeitsarbeit. Was gibt es sonst an Strategien oder unlauteren Geschäftspraktiken, wie du es auch beschreibst, die sehr sichtbar sind von solchen Konzernen?
Also es gibt da noch zwei so Bereiche, die, aber ich bin mir jetzt unentschieden, in welchen ich als erstes gehen möchte. Es gibt weltweit ein Abkommen zur Tabakkontrolle, ein WHO, also Weltgesundheitsorganisationsabkommen. Und da drin stehen sehr effektive Maßnahmen, wie man es hinkriegen kann, dass der Tabakkonsum weltweit reduziert wird und zum Beispiel Jugendliche geschützt werden.
Durch zum Beispiel, kann man das in einem Satz sagen?
Sehr effektive Maßnahme ist Tabaksteuern erhöhen um mehr als 10% pro Schritt und dadurch hören sehr viele Leute auf zu rauchen.
Okay.
So eine der Maßnahmen. Oder umfangreiches Werbeverbot und Sponsoringverbot, um einfach das Produkt zu denormalisieren und nicht so attraktiv zu machen, gerade für Kinder und Jugendliche. Das sind so zwei so Beispiele. Was die Tabakindustrie macht, ist, sie sieht, okay, da kommt ganz schön viel Gegenwind aus der Politik. Wie gehen wir jetzt damit um? Und da gehen sie zwei Wege. Das eine ist politische Einflussnahme. Ganz, ganz viel über Lobbyarbeit, aber auch über Dritte. Also so zum Beispiel suchen sie sich eine NGO, eine Stiftung, die sich für Leberkrankheiten einsetzt oder gegen Leberkrankheiten einsetzt. Ne? Und weil sie wissen, sie können nicht direkt ans Gesundheitsministerium gehen und denen sagen, hier Leute, macht mal nicht so viel Tabakkontrolle, suchen sie sich eine Leberstiftung, die dann wiederum dem Gesundheitsministerium erklärt, dass Tabakkontrolle gar nicht so wichtig ist wie die Leberkrankheiten.
Ah, also die gehen daran und sagt, setzt eure Prioritäten anders.
Genau.
Und dadurch kommt das Thema von der Agenda runter.
Genau.
Ah.
Und so haben sie es zum Beispiel in China gemacht. Und das Tolle ist, dass wir über die Tabakindustrie extrem viel wissen, weil es Millionen von internen Dokumenten im Internet öffentlich gibt. Noch lange bevor WikiLeaks stattgefunden hat, gab es diese Dokumente schon im Internet. Und daher wissen wir auch solche Strategien. Das ist so die eine Richtung, die sie gehen. Und die andere Richtung ist, wenn das alles nicht mehr geholfen hat und ein Gesetz tatsächlich doch noch verabschiedet wird oder kurz vor der Verabschiedung steht, dann drohen sie mit Klagen.
Weil es verzögert?
Weil es verzögert. Also die klagen sogar, und das wissen wir auch aus internen Dokumenten, der Industrie. Die klagen sogar, wenn sie wissen, dass sie verlieren werden.
Weil es einfach eine aufschiebende Wirkung im Zweifelsfall hat.
Weil es um Jahre aufschiebt. Oder eben, also vielleicht nicht in dem einen Land um Jahre aufschiebt, aber in einem anderen Land kann man ja sagen, guck mal hier, da haben wir schon eine Klage eingereicht. Macht mal lieber das Gesetz nicht, weil sonst kriegt ihr auch noch eine Klage. Und dann wird halt in vielen Ländern eben einfach doch nicht das, was weiß ich, zum Beispiel große Bildwarnhinweise eingeführt.
Sag noch eben einen Satz dazu, wie diese Dokumente online gekommen sind. Weiß man das? Also ist das ein Insider, der es irgendwie geleakt hat oder woher kommen die?
Das liegt daran, dass in den USA so viele Gerichtsprozesse gegen die Tabakindustrie stattgefunden haben und die einzelnen Staaten hatten gegen die Tabakindustrie geklagt, auf Schadensersatz geklagt und im Zuge der Einigung über die Schadensersatzsummen wurde auch festgelegt, dass diese Dokumente online gestellt werden müssen.
Und daher weiß man es. Laura, du schreibst in Strategien der Tabakindustrie unter anderem auch, dass sowas wie TTIP, also das Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA, relativ wichtig für die Tabakindustrie ist. Warum?
Also so Freihandelsabkommen sind sehr wichtig für die Tabakindustrie, weil es in den meisten Abkommen gibt es ein Investor-Staats-Schiedsgerichtsverfahren. Also wo Firmen Staaten verklagen können, wenn sie das Gefühl haben, sie werden enteignet zum Beispiel.
Okay.
Und bei TTIP geht es noch um mehr als um zum Beispiel so Investorenschutz. Da geht es auch noch um regulatorische Kooperation, was wieder neue Möglichkeiten bietet, Lobbyarbeit zu machen und früh im Voraus zu wissen, wenn eine Regierung ein Tabakkontrollgesetz plant zum Beispiel.
Also das heißt, die kriegen einen Informationsvorsprung, dass die wissen, genau, das bahnt sich an und dann könnten die schon wieder sich eine Gegenstrategie überlegen.
Genau, und bei TTIP ist auch vorgesehen, dass tatsächlich Lobbyisten angehört werden. Also dass Lobbyisten eingeladen werden und Firmenvertreter eingeladen werden, Stellung zu nehmen zu Gesetzesvorhaben.
Jetzt kann man sagen, das gibt es in Deutschland bei Expertenrunden auch, dass man nochmal Industrie, Branchen, Experten irgendwie hört. Die Frage ist halt, wie viel hört man dann auf die?
Ja, die Frage ist, wie viel hört man auf die und wie viel wird auf andere Akteure gehört? Oder wie viel können zum Beispiel NGOs sich dabei irgendwie einbringen in solchen Prozessen? Die sollen angeblich auch angehört werden. Aber ich meine, es ist eigentlich allen Leuten klar, dass die wenigsten NGOs, also die wenigsten Organisationen, die irgendwie für Entwicklungspolitik arbeiten oder die für Tabakkontrolle arbeiten, können transatlantisch arbeiten. Mhm. Also wenn die schaffen, einen Vertreter nach Brüssel zu schicken, um mal mit ein paar EU, irgendwelchen Kommissaren oder so zu reden oder ein paar Bürokraten in der EU, das ist dann schon richtig, richtig viel. Mhm. Und die Tabakindustrie kann es sich leisten, auf beiden Seiten des Atlantiks Lobbyisten zu schicken und nicht nur einen, sondern ganz viele. Und auch irgendwelche Expertisen und Studien einzureichen, die dann irgendwas verfälschen und verzerren. Zum Beispiel behaupten sie immer, dass Tabakschmuggel erhöht wird, wenn man, egal was man einführt an Tabakkontrollmöglichkeiten, dann wird Tabakschmuggel ganz groß werden. Und das ist eine Drohkulisse, weil dann ist das organisierte Verbrechen ganz groß, zum Beispiel. Das ist so die eine Seite. Und andererseits haben wir aber eben ein internationales Gesundheitsabkommen, das einzige Gesundheitsabkommen, das wir weltweit überhaupt haben, zu Tabakkontrolle. Und in diesem Gesundheitsabkommen ist festgelegt, in Artikel 5.3, dass solche Aktivitäten, Lobbyaktivitäten mit der Tabakindustrie gar nicht stattfinden sollen.
Das kriege ich ehrlich gesagt nicht zusammen. Also jetzt ist ja TTIP auch schon lange in der Debatte und jetzt soll irgendwie 2016, erwartet man, dass die Verhandlungen endlich abgeschlossen werden und so. Jetzt gibt es ein WHO, internationales Abkommen. Ist sozusagen Handelsrecht, muss dann keine Rücksicht nehmen auf ein WHO-Abkommen oder, weil eigentlich geht es nicht zusammen.
Nein, es geht nicht zusammen und ich meine, das ist ja nicht das einzige Abkommen, um das irgendwie Schwierigkeiten mit TTIP haben könnte. Klimaabkommen kann genau das gleiche Problem kriegen. Alle völkerrechtlichen Verträge, wo es um Menschenrechte geht, Arbeitsschutz und so weiter. Das kann alles in Konflikt geraten mit einem Handelsabkommen. Das Problem ist, dass zum Beispiel sowas wie das Tabakkontrollabkommen keine, wie soll man das jetzt ausdrücken, Zähne hat.
Weil es möglicherweise keine Sanktionen gibt, keine Kontrolle wirksame.
Es gibt keine Möglichkeit, zum Beispiel einen Staat zu verklagen, weil er das doch nicht einführt, obwohl er das unterzeichnet hat. Es gibt auch keine Möglichkeit, innerhalb dieses Abkommens Tabakindustrie zu verklagen, weil die Tabakindustrie vielleicht eingedämmt werden müsste und ein todbringendes Produkt verkauft, das 6 Millionen Menschen jedes Jahr tötet. Gleichzeitig gibt es aber bei den Handelsabkommen zum Beispiel eben die Möglichkeit, dass Investoren, also zum Beispiel Philip Morris, Staaten verklagen, wenn die etwas einführen, was sie als Handelshemmnis empfinden. Und das ist klassisch, ganz klassisch, Gesundheitsgesetzgebung ist ein Handelshemmnis. Also das kann man doch nicht machen, wenn man jetzt irgendwie große Warnhinweise auf Tabakschachteln
dann werden die hinterher noch weniger gekauft.
Dann werden die hinterher weniger gekauft und das ist eindeutig eine Profiteinbuße. Und dann fühlen die sich enteignet.
Und auf der Grundlage, also das heißt, ein Unternehmen kann dann klagen gegen einen Staat, aber es ist eine Einbahnstraße. Andersherum wird kein Schuh draus.
Nein. Das ist das riesengroße Problem an diesen Investor-Staats-Schiedsgerichtsverfahren und auch an dem, die Europäische Union hat jetzt gesagt, wir reformieren das ganze Verfahren, wir machen das ein bisschen besser. Das gleiche Problem bleibt bestehen. Es kann immer nur eine Firma einen Staat verklagen. Nicht ein Staat eine Firma oder eine Patientenvereinigung eine Firma.
Jetzt ist ja TTIP lange auch schon in der Debatte und läuft noch und ist sozusagen noch beeinflussbar möglicherweise. Aber jetzt gibt es ja andere Freihandelsabkommen wie das Trans-Pacific oder den Trans-Pacific Partnership. Wenn ich das richtig weiß, sind das 12 Länder. Da sind USA, Australien, Chile, Japan, Kanada, Malaysia und so weiter mit drin. Da hätte man doch genug Erfahrungen sammeln können. Das ist bereits in Kraft, um dann zu sagen, naja, wir wissen, dass das nicht gut funktioniert im Sinne der Gesundheitspolitik von mir aus. Und die Erfahrung nutzen wir für TTIP. Verstehst du, wie ich meine?
Ja, und ich meine, das sieht man auch tatsächlich in TPP, also in dem transpazifischen Abkommen, gibt es eine Klausel, in der es um Tabak geht. Also
da
Tabak ist
drin.
Ausgeschlossen aus dem Investor-Staats-Schiedsgerichtsverfahren. Das ist die Arbeit von ich weiß nicht wie vielen Jahren.
Das heißt, da gibt es diese Einbahnstraße, dass ein Unternehmen Staat verklagt, ist da nicht möglich?
Jein. Also es gibt zumindest diese Klausel, dass sie, okay. Die ist nicht besonders wirksam. Also es gibt ganz große Schwächen in dieser Klausel, aber das ist das erste Mal, dass es sowas überhaupt gibt. Also muss ich wirklich meinen Kollegen in den USA und auch in Südostasien gratulieren. Die haben unglaublich gute Arbeit gemacht. Die haben da Jahre investiert, die Vertragsparteien davon zu überzeugen, dass wenigstens diese Klausel da sein sollte.
Wie groß ist deine Hoffnung, dass so eine Klausel ins TTIP-Abkommen kommt?
Eher gering, aber vielleicht passiert es noch. Aber ich bezweifle es eigentlich eher. Das liegt aber auch daran, dass die europäischen Organisationen eine andere Haltung dazu haben. Die sehen, dass es große Schwächen in dieser Klausel gibt und wollen die so nicht übernehmen. Und sie sehen auch, dass es einfach nicht nur um Tabak geht. Also als nächstes reden wir über die Chemieindustrie, über die Pharmaindustrie, über die Alkoholindustrie. Das sind alles Industrien, die potenziell gesundheitsschädlich sein können und die wir auf jeden Fall regulieren müssen. Und wir schließen nur Tabak aus? Das geht einfach nicht. Und in Europa gibt es eine große Allianz von Gegnern gegen TTIP, die sich aus verschiedensten Akteuren organisiert, also Umweltakteure bis Gesundheit, Akteure, die generell eher kritisch gegenüber Globalisierung sind und so weiter. Und das ist einfach so eine breite Bewegung, dass man da nicht reingeht und sagt, wir wollen aber eine Tabakausschlussklausel. Zumal die nicht wirksam ist.
Das heißt, es wird wahrscheinlich im Endeffekt entweder eine allgemeine oder gar keine kommen.
Ja, und die allgemeinen sind sowieso noch viel weniger wirksam. Also zum Beispiel, Philip Morris hat den kleinen südamerikanischen Staat Uruguay verklagt, 2010 verklagt. Das
Warum?
Verfahren ist immer noch anhängig. Uruguay hat 80% der Zigaretten, hat vorgeschrieben, dass 80% der Zigarettenverpackung Bildwarnhinweise enthalten sollen. Sehen total furchtbar aus, ist total abstoßend.
Also die Lungenkrebs hatte oder irgendwie.
Genau, so sowas. Tote Menschen oder lebendige Menschen mit großen Tumoren. Ist wirklich abstoßend, sieht gefährlich aus und man denkt dann, okay, vielleicht doch ein gefährliches Produkt. Und es ist auch wirksam, es rauchen weniger Menschen. Philip Morris hat daraufhin gesagt, ja, aber wir werden enteignet, wir dürfen unsere Marke nicht mehr richtig abdrucken. Und das ist für sie eine Enteignung und hat daraufhin geklagt auf Grundlage eines bilateralen Abkommens zwischen Uruguay und der Schweiz. Und dieses Abkommen enthält eine Passage, in der es darum geht, dass Gesundheitspolitik ausgeschlossen, nicht ausgeschlossen ist, sondern ausgenommen ist. Das sind zwei unterschiedliche juristische
Begriffe.
Ja, aber Philip Morris hat trotzdem geklagt und das Verfahren ist anhängig seit 2010. Uruguay wäre beinahe eingeknickt, weil sie sich einfach die Rechtsanwaltskosten gar nicht leisten können. Und daraufhin kam aber zum Glück ein amerikanischer Geldgeber ihnen zu Hilfe und hat zumindest die Rechtsanwaltskosten gesponsert, damit das Verfahren aufrechterhalten werden konnte.
Und ich vermute, dass es eine gewisse Signalwirkung für andere Länder haben könnte, ein solches Verfahren.
Ja, auf jeden Fall. Also das sieht man auch, wenn man irgendwie, das sind dann eher Leaks, wenn man dann mal sieht, was Tabakfirmen an Regierungen, an Briefen schreiben, da wird dann darauf verwiesen, wir haben Australien verklagt und haben gewonnen, was überhaupt nicht stimmt. Die stellen das dann aber so dar. Wir haben Uruguay verklagt und wenn ihr das jetzt einführen werdet, dann werdet ihr auch verklagt. Und dann viele Länder, zum Beispiel in Afrika, Togo, kleines Land, 7 Millionen Einwohner, die sagen, das können wir uns nicht leisten. Einfach nur die Anwaltskosten.
Laura, was ich mich die ganze Zeit so ein bisschen gefragt habe, weil ich das vorhin auch so gesagt habe, ist ein bisschen desillusionierend, warum gibst du dir das? Also es ist ja super anstrengend, es sind super dicke Bretter.
Das ist vielleicht so ein bisschen Charakter. Also ich neige ein bisschen dazu, solche Themen zu bearbeiten, die irgendwie schwierig sind, die andere nicht bearbeiten wollen, weil es irgendwie zu kompliziert ist oder so, oder man da so, weil es anstrengend ist. Und in Deutschland ist es tatsächlich eine sehr kleine Gruppe an Aktivisten und an Wissenschaftlern und Experten, die an diesem Thema arbeitet. Und innerhalb dieser kleinen Gruppe bearbeite ich auch noch ein kleineres Thema, nämlich diese Menschenrechtsverletzungen im Tabakanbau. Das Thema ist vorher überhaupt nicht bearbeitet worden in Deutschland. Also ich bin da drauf gestoßen und dachte, da arbeitet niemand zu, da muss man doch mal was tun, und habe damit einfach angefangen. Und dann hänge ich da einfach dran fest. Also ich fange mit was an und dann bleibe ich da dran. Einfach stecken.
Kein Frustrationspotenzial, dass du manchmal denkst, boah, ist schon mühselig. Und vor allen Dingen, du steckst so gut im Thema, überleg mal, was für ein wertvolle Arbeitnehmerin du für einen Tabakindustriekonzern wärst.
Nee, ich bin eigentlich selten frustriert. Also so wirklich richtig extrem frustriert. Manchmal werde ich richtig wütend und traurig, und das ist aber dann meistens dann, wenn ich zum Beispiel eine Tabakplantage besuche und wirklich sehe, wie die Leute leben, und dann werde ich richtig wütend. Aber das ist dann eher, das gibt eher Kraft.
Gibt ja Energie auch.
Genau. Und ja, die Tabakindustrie hat sich ganz am Anfang mal für mich interessiert.
Echt? Inwiefern?
Na, ich bin so eingeladen worden, British American Tobacco, die machen so Dialogveranstaltungen. Die unterhalten sich gerne mit NGOs und Regierungsvertretern an einem runden Tisch.
Ja, natürlich.
An dem natürlich, der Ort wird geheim gehalten, man muss vorher eine Verschwiegenheitsklausel unterschreiben, so einen Vertrag unterschreiben, dass man nichts verrät, was da besprochen worden ist und wer teilgenommen hat und so. Die wollten mich gerne einladen dazu, aber ich habe dann dankend Nein gesagt. Und seitdem ist auch da von der Seite nichts mehr gekommen. Aber was dann schon wieder kommt, ist so, über diese Menschenrechtsschiene kommt dann doch ab und zu mal so ein Ansatz. Aber die haben es inzwischen gerafft, dass da nichts läuft.
Gibt es Kontakt überhaupt zu Vertretern der Tabakindustriebranche?
Nee, also es gibt es gibt Empfehlungen der WHO, die eigentlich vor allem an Regierungsmitglieder gerichtet sind, eben keinen Kontakt zu Tabakindustrievertretern zu haben. Und ich habe das für mich einfach komplett übernommen. Also ich habe natürlich mal Kontakt zu einem Tabakindustrievertreter, wenn ich irgendwo eine Aktion gemacht habe und dann vor dem Hauptgebäude von Philip Morris in Deutschland stand oder so. Aber die laden da einen dann auch gerne mal ein und sagen, wollen Sie nicht auf einen Kaffee reinkommen und wir reden mal drüber und so. Und auch, also das kommt nicht in Frage. Und man muss auch tierisch aufpassen, dass man nicht Hände schüttelt, weil genau das wird dann
fotografiert
und landet im Internet als Zusammenarbeit. Und das, genau, also nee, sowas. Und das hat die Industrie auch inzwischen verstanden. Also ich werde auf Twitter folgen mir so ein paar Unternehmen und so. Man merkt es schon, dass sie das interessiert begleiten, was ich tue.
Wo geht die Wutenergie in den nächsten Monaten oder Jahren hin bei dir?
Also ich konzentriere mich im Moment tatsächlich auf Freihandelsabkommen und Tabakindustrie und bin jetzt auch Gründungsmitglied eines ganz neuen Netzwerks, internationales Netzwerk aus Organisationen aus allen möglichen Gesundheitsbereichen, also auch Organisationen, die gegen die Alkoholindustrie arbeiten oder die kritisch zur Pharmaindustrie arbeiten, die sich genau an diesem Schnittpunkt beschäftigt mit Freihandelsabkommen. Wie kann man Gesundheit in Freihandelsabkommen schützen? Und genau dazu Kampagnen veranstaltet, wissenschaftliche Expertise an Politiker heranträgt. Das ist so ein großes Schwerpunktgebiet für mich.
Aber jetzt ist das unheimlich kompliziert. Jetzt ist es sozusagen, also thematisch kompliziert. Es ist ein dickes Brett, weil, wie du vorhin selbst gesagt hast, Gesundheit spielt in Freihandelsabkommen eigentlich keine große Rolle. Ihr müsst euch erstmal vernetzen, untereinander abstimmen. Also siehst du irgendeine Chance, irgendwann mal da einen Output zu erreichen?
Also erstens sind diese Organisationen, also wenn man irgendwie zum Beispiel Alkohol, Anti-Alkohol-Organisationen sieht, die sind international schon total super vernetzt. Die Tabakkontrollorganisationen sind international total super vernetzt. Wir fangen jetzt nur an, untereinander zu arbeiten, miteinander zu arbeiten und dadurch eine größere Allianz zu bilden, um Freihandelsabkommen so rumzudrehen, dass sie am Ende nicht mehr als Handelsabkommen so stehen, sondern dazu da sind, Gesundheit zu schützen oder auch das Klima zu schützen.
Wenn du dir was wünschen dürftest für 2016, vielleicht für die TTIP-Verhandlungen, was wäre das?
Komplett neu schreiben.
Mit welchem Tenor?
Was wir brauchen, ist eine Regulierung von weltweitem Handel oder Handel zwischen EU und USA bei diesem Fall. Eine Regulierung, die damit beginnt, dass Umweltstandards eingehalten werden, dass Gesundheitsstandards eingehalten werden und in Zukunft geschützt werden, wenn wir sie weiter ausbauen wollen. Und Handel ist eine total super Sache. Auch technische Standards zu vereinfachen und so weiter, ist eine total super Sache. Und wenn sozusagen der Rahmen stimmt, dass wir Regulierung schützen, also Gesundheitspolitik zum Beispiel schützen, dann finde ich es total super, Handelsabkommen zu verhandeln.
Aber dafür müsste es einmal neu geschrieben werden.
Komplett neu.
Sagt Laura Grähn, heute Abend zu Gast, D-Radio Wissen, eine Stunde Talk. Ich bin Sven Preger und nächste Woche wieder da. Ciao!
D-Radio Wissen,
eine Stunde Talk. Mit Sven Preger.
Jeden Mittwoch von 20 bis 21 Uhr.